Religion ist Staatsaffäre hierzulande. Entnimmt man der Verfassung und den beiden Bedingungen, die ich aus der Verfassung jetzt rausgeleiert habe, führt mich zu der zentralen Frage, die ich angehen möchte. Die zentrale Frage heißt, wie kann das eigentlich sein, dass diese Sorte, ich sag's mal im Klartext, geistiger Spinnerei zur Staatsaffäre wird? Wie kann dieser Hokuspokus, der da veranstaltet wird, eigentlich zu einer Staatsaffäre werden? Warum sagt der Staat nicht, ach, die sollen sie doch rumspinnen, ist mir doch egal. Scheint nicht der Fall zu sein.
Ist doch geschichtlich gewachsen.
Ja, das ist noch nicht der Witz an der ganzen Sache. Aber das will ich ja aufklären in der ganzen Geschichte. Ich will mich damit jetzt mal ein bisschen näher befassen. Mein erster Schritt ist, was ist eigentlich das, dieser Glaube, um den es da geht? Wenn man so anfängt und sich fragt, was drückt man eigentlich aus, wenn man sagt, ich glaube? Ich glaube. Ich glaube, morgen wird das Wetter schlecht. Was drückt man damit aus? Dann sagt man, ich bin mir nicht sicher, ob das Wetter morgen gut oder schlecht wird. Ich habe das noch nicht geprüft, ich bin kein Meteorologe, mir fehlen die Mittel, diese Prophezeiung oder diese Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen. So geht es immer zu, wenn man einen Satz anfängt, so wir unter uns hier, als ich glaube. Das ist eine Aussage, die von sich selbst sagt, ich bin mir unsicher, ob es stimmt. Geradezu umgekehrt, wenn das Glauben als Substantiv, als der Glaube daherkommt. Die Gläubigen haben sich da ein Gedankengebäude zusammengezimmert oder glauben an ein zusammengezimmertes Gedankengebäude, von dem sie nicht ablassen, dem sie sich sogar selbst unterwerfen, und das es in Gestalt der Kirche zu erheblicher Macht gebracht hat. Was eigentlich vom Wort her Glauben, der Inbegriff von gedanklicher Unsicherheit ist, tritt in Gestalt der Religion als das glatte Gegenteil auf. Mit allen fanatischen Übergängen, die man von der Religion kennt, die man von den Kirchen kennt, die sich gewaschen haben. Man denke da an Wallfahrten, man denke an den Zirkus mit Papstbesuchen, man denke an das, was in einigen südeuropäischen Ländern Ostern veranstaltet wird und so weiter. Glaube ist hier das glatte Gegenteil von Ungewissheit. Glaube taucht hier als absolute Gewissheit auf. Und da wird mal eben so kurz innerhalb dieser Abteilung der Religion Glaube mit Wissen verwechselt. Und da wird dann aus Erkenntnis schlicht das Bekenntnis. Und nur deswegen, weil den Gläubigen ihr Glaubensinhalt mit absoluter Gewissheit gilt. Das ist eine Beschlussgeschichte und keine Sache der theoretischen Prüfung. Eine reine Beschlussgeschichte. Und schon wird aus Glauben, aus Nichtwissen, die absolute Form der Gewissheit, über die es jetzt noch einiges zu sagen gibt. Ich nehme mir mal kurz den christlichen Glauben in einigen Abteilungen mal vor. Und nehme ihn mal ernst, vielleicht sogar ein bisschen ernster, als die meisten Christen das selber tun. Was haben sie sich da zurechtgesponnen? Vater unser. Vater unser. Jetzt hat der Mensch schon zwei Väter. Einen leiblichen Vater und einen erfundenen Vater. Welcher gilt jetzt mehr? Welcher gilt mehr? Komisch. Merkwürdigerweise gilt der erfundene mehr. Wer spricht denn auch schon seinen leiblichen Vater heilig und sagt voller Inbrunst zu ihm, dein Wille geschehe? Wer macht das gegenüber seinem leiblichen Vater? Ich kenne da kaum einen. Egal, was der will, sein Wille geschehe, sagen sie zu dem erfundenen Kerl da. Sie sagen nicht, naja, wenn ich mich schon auf diese Konstruktion einlasse, dann muss ich ja auch irgendwie wissen, was der nun will, dieser Mensch da oben mit dem Bart. Muss ich mal prüfen, ob es mir passt? Nein, Sein Wille geschehe unabhängig davon, was der Willensinhalt ist. Eine absolute Form der Unterwerfung unter einen Willen, dessen Inhalt man überhaupt nicht kennt. Dein Wille geschehe nicht nur im Himmel. Naja, da könnte man noch sagen, okay, geht mich nichts an, das ist ja sowieso da oben und dann bin ich weit weg. Sondern auch auf Erden. Sondern auch auf Erden. Und dann wird es ungemütlich. Da deuten doch glatt die gläubigen Christen alle ihre guten und schlechten Erfahrungen ihres Erdenlebens, also alles, was sie hierzulande erlebt haben, welche Erfahrungen sie hier gemacht haben, die deuten sie als Gottes Wille, als das Werk des von ihnen selbst erfundenen allerhöchsten Richters. Das muss man sich mal vorstellen. Da setzen Gläubige eine Erfindung in die Welt und unterwerfen sich dann dieser ihrer Erfindung. Das geht denn so. Krank bist du, Gottes Wille. In der Schule versetzt, nicht versetzt. In der Logik des Christen, da hat man es mal ernst genommen, Gottes Wille. Ehe kaputt, Gottes Wille. Krieg, Gottes Wille. Und so weiter und so fort. Alles, was hierzulande passiert, im Himmel und auf Erden, ist hiermit als Gottes Wille bestimmt. Klar, fällt vielleicht dem einen oder anderen von euch ein, melden sich bei Christen auch hin und wieder Zweifel. Aber aufpassen, die Zweifel, die sich bei Christen melden, bei richtigen Christen melden, gelten nicht der Gewissheit ihrer eigenen Erfindung von dem Allerhöchsten, dem Allmächtigen, sondern diese Zweifel sind Zweifel daran, ob das, was hierzulande auf Erden von Menschen gemacht wird, tatsächlich Gottes Wille ist oder ob das nicht Menschenwerk ist, die Gottes Wille irgendwie in seinen Plan gefuscht hat. Das ist der Gegenstand des Zweifels. Der Zweifel von Christen bleibt also innerhalb ihrer eigenen Erfindung. Ist das wirklich Gottes Wille oder haben wir Gottes Wille verfälscht mit unseren Taten? Der Zweifel bleibt also in der Erfindung selbst und ist kein Zweifel an der Erfindung, um Gottes Willen. Da müssten sie ja sich von ihrem ganzen Zeug verabschieden. Nächster Punkt des Glaubens. Alle Misserfolge, alle Krankheiten, alle Beschädigungen, die man hierzulande erfährt, werden als Strafe gedeutet. Was habe ich falsch gemacht, dass ich so vom Allmächtigen bestraft werde? Mit Nichtversetzung, mit Entlassung, mit Krankheit und so weiter. Auf jeden Fall lebt diese Vorstellung, alles ist Strafe von dem Herrgott, von dem Bedürfnis, sein Leben, und das ist jetzt wichtig, sein Leben irgendwie in Übereinstimmung mit einer allerhöchsten Macht zu denken. Da wird die allerhöchste Macht nicht in Frage gestellt, sondern wird gesagt, wenn der das macht und ich das davon habe, diese schlechte Erfahrung, was habe ich falsch gemacht? Der Mensch sagt also angesichts seiner Erfahrungen in der irdischen Welt, in diesem Kapitalismus, nicht, was sind meine Interessen? Was will ich? Wie will ich mein Leben gestalten? Wie setze ich meine Interessen durch? Wer behindert mich daran? Wen muss ich also bekämpfen? Sondern er sagt, mein Leben hat gottgefällig zu sein. Ich will gottgefällig. Gottgefälligkeit ist da das Lebensprinzip und das ist die allerhöchste Sittlichkeit des Christenmenschen. Gottgefällig. Nichts anderes will ich tun, als was mich in Übereinstimmung mit dieser meiner Erfindung des Allerhöchsten, dessen Wille gilt, bringt. Diese Übereinstimmung bzw. der darin steckende Unterwerfungsgedanke. Unterwerfungsgedanke unter all das, was im irdischen Leben mit ihm angestellt wird, erhält eine fürchterliche Selbstrelativierung des Menschen. Kennt jedermann. Was bin ich denn bloß im Angesicht Gottes? Was bin ich denn bloß im Angesicht dieses Allmächtigen? Nur ein kleiner Mensch, nur ein Menschlein. Und dieses nur Mensch des Christentums legt ja an den Menschen den Maßstab des ewig Lebenden, des ewig existierenden Allmächtigen an. Das heißt, mit dieser Kategorie Ich kleiner nur Mensch legt sich der Christ seine eigene Sterblichkeit, durch diesen Vergleich mit dem ewig existierenden Allmächtigen zur Last. Kleiner Mensch, nur kurze Verweildauer auf Erden, Stäubchen kennt man. Deswegen ist es ganz klar, dass ich keine Ansprüche stellen kann in dieser Welt. Dass ich deswegen demütig und bescheiden daher zu trotten habe. Erhält von daher alles individuelle Streben, dieses sich stellen auf den Standpunkt seines Interesses, für letztlich vergebliches Streben. Und so schickt man sich dann auf diese Art und Weise als Christenmensch, wenn man das ernst nimmt, in höchst irdisch organisierte Ohnmacht und höchst irdisch veranstaltete Beschädigungen von Interessen, höchst irdisch, das heißt durch Politik, Sozialstaat, Kapital beschädigte Interessen. Und dies ohne einen einzigen Gedanken an die Kräfte zu verschwenden, die das irdische Leben wenig erfreulich für die Mehrheit hierzulande organisieren. Der Gläubige ist mit all dem, was ihm passiert, sofort gleich fertig. Er hat das Konzept, wo alles reinpasst. Das ist neben dieser Selbstrelativierung nur kleiner Mensch zugleich auch irgendwie das glatte Gegenteil, nämlich eine Sorte von Selbstsicherheit. Ich bin hier aufgehoben. Da kann mir eigentlich nichts passieren. Da oben ist der Allmächtige, der wacht über mich. Und alles, was ich mache, ist letztlich Gott gewollt. Da bin ich mit Sicherheit gut aufgehoben. Das ist übrigens auch der Übergang zum Trost, den der Christenmensch aus dieser eigenen Erfindung schöpft. Denn schiefgehen kann so nichts in all dem, was da im irdischen Leben schief geht. Immer geht wenigstens im Sinne Gottes alles auf. Und selbst wenn es mir schlecht geht, ist es im Sinne Gottes aufgegangen. Es war ja eine Strafe, die ich ganz gerecht für meine Sünden erhalten habe. Das soll zugleich neben Trost dann auch Kraft und Mut geben. Dann latscht man in die Kirche und hört sich das Ganze auch noch vom Pfaffen an. Und immer ist dann für den Christen der Allmächtige bei einem dabei. Gott ist immer bei dir, heißt die Botschaft. Egal welchen Prüfungen er gerade den Menschen unterzieht, immer ist er bei dir. Eine Omnipräsenz, Präsenz, auf die ich glatt verzichten könnte. Christen sind eben nicht nur demütig. Ihre Selbstsicherheit entwickelt sich bei ihnen ziemlich notwendig zu einer ziemlich perfiden Selbstgewissheit. Selbstgewissheit. Das kennt man, wenn man mit richtig gläubigen Christen, mit Pfaffen und sowas redet, die haben immer dieses verzeihende Grinsen im Gesicht. Dieses verzeihende Grinsen von Christenmenschen, dieses Milde, wenn sie mit Ungläubigen reden. Das kennt man. Der Christenmensch hat nämlich mit dem Bekenntnis zu seiner Erfindung zugleich beschlossen, dass sie eben nicht nur für ihn gilt, sondern für alle anderen Menschen gleich mitgilt. Für die Gläubigen und die Ungläubigen, die eben noch nicht wissen, dass ihr Schicksal allein in der Hand des Allmächtigen liegt, und deswegen verzeiht man ihnen mild lächelnd: Du armer Irregeführter, du armes, irregeführtes Menschlein, und arbeitet sich langsam zum nächsten Schritt vor, nämlich der Überzeugungsarbeit, die man hier missionarische Tätigkeit nennt. Der Christ wird von diesem Standpunkt: Meine Erfindung gilt nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle anderen auch, missionarisch tätig, um die Ungläubigen zu retten, um die Heiden zu retten. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, um uns zu retten, ist ja aber auch wurscht. Nichts ist es mit, soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Nichts da. Das ist nicht der Standpunkt des Christenmenschen. Der Ungläubige oder der Falschgläubige, der Heide muss überzeugt werden. Und da tun die Christen viel davon. Da nehmen sie einige Mühe und Opfer auf sich, um diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Und lässt der Heide, der Ungläubige, sich nicht überzeugen? Schwierig, schwierig. Könnte es sein, dass er schon Feind des Christentums ist? So kurz vorm Antichrist steht. Wie man mit Antichristen oder mit denjenigen umgegangen ist und immer noch umgeht, die man zeigt, eigentlich sowas wie der Bote des Antichristen zu sein, das weiß man aus der Vergangenheit der Hexenverbrennung, aus der Vergangenheit der Inquisition und auch heute noch gibt es keine Hexenverbrennung, aber Ausschluss von Menschen, die ungläubig sind, aus bestimmten Abteilungen dieses Zirkuses. Dieser Fanatismus, so fasse ich es mal zusammen, ist eigentlich jeder Religion eigen. Dieser Fanatismus beginnt mit dem durch nichts zu erschütternden Bekenntnis vom Charakter, mein Glaube, meine Erfindung ist Gewissheit, setzt sich in der Selbstsicherheit fort, dass alles zum Werk Gottes gehört, und es kulminiert in der Selbstgewissheit, darin allen Ungläubigen irgendwie bei aller Demut trotzdem überlegen zu sein, gerät zur Missionarstätigkeit mit dem entsprechenden, manchmal auch sehr hässlichen Umgang mit denjenigen, die Heiden genannt werden. Es ist also offensichtlich, dass ein solches hochmoralisches, religiöses Gedankengebäude, wie ich es jetzt mal kurz skizziert habe, zunächst einmal nicht so ganz zu der Auflage passt, unter der die Religion hierzulande im demokratisch organisierten Kapitalismus die Freiheit der Religionsausübung genießt. Die Bedingung, sie sei nur Privatsache, sie sei vielleicht gar nur vom Einzelnen im Hinterzimmer zu betreiben, ist nicht Sache, die aus der Logik des Glaubens folgt. Auch die verordnete religiöse Pluralität passt nicht zu dem, was Glaube ist. Sie betreiben die Gläubigen immer zugleich den Zugriff auf die Köpfe der Restmenschheit und wollen den Zugriff auf die Köpfe der Restmenschheit, egal ob sie jetzt Hindus sind, Buddhisten sind, katholische oder protestantische Christen sind und so weiter, wollen diesen Zugriff als ihr Monopol sicherstellen. Wollen ihre Glaubensrichtung möglichst monopolistisch organisiert haben. Sie wollen die Menschheit auf ihren Allerhöchsten verpflichten, und zwar in Gedanken wie möglichst auch in Taten. Allein ihm sollen die Menschen unbedingten Gehorsam leisten, zumal seine Gebote, die Gebote des Allerhöchsten, über aller Kritik stehen, die darf man nicht bezweifeln. Warum stehen sie über aller Kritik? Klar, sie kommen doch vom Allerhöchsten. Logisch ein reiner Zirkelschluss, aber das irritiert die Gläubigen nicht.